Wir haben jetzt diesen Bericht gehört. Vor einiger Zeit sprach Anne mich an, da hinten sitzt sie, und fragte mich, warum die vier Berichte der Kreuzigung in den vier Evangelien nicht gleich sind. Ich habe mich mit dieser Frage ein bisschen beschäftigt, habe mir auch Vorträge dazu angehört. Das trifft ja nicht nur diesen Bericht und nicht nur dieses Geschehen. Das ist ja ein System, das an vielen Stellen der Schrift auftaucht. Diese Berichte ergänzen einander und betrachten dasselbe Geschehen aus verschiedenen Blickwinkeln. Wenn du und ich in einem Auto sitzen und erleben einen Unfall und erzählen hinterher davon, werden wir nicht wörtlich dasselbe sagen, obwohl wir das Gleiche erlebt haben. Diese Evangelien richten sich auch an verschiedene Zuhörer. Wir haben eben aus dem Lukas-Evangelium gehört. Wir haben nicht alles an Text gelesen, was zu bedenken wäre. Ich werde einiges mehr erwähnen. Es ist ein zutiefst seelsorgerliches Geschehen. Das fängt mit Petrus schon an. Und es ist auch ein sehr evangelistisch geprägtes Geschehen, wenn man an die beiden Männer rechts und links von Jesus denkt. Wir wollen das Geschehen im Allgemeinen ein wenig betrachten, aber auch die Menschen, die drumherum sind. Denn auch wir sind Menschen, die drumherum sind. Und jeder muss seine Position dazu finden und entscheiden. Und das tun die Menschen damals auch schon. Wir wollen mal ganz langsam anfangen. Das ganze Geschehen fängt für mich an im Garten Gethsemane, eigentlich schon vorher, bei dem Abendmahl, als Jesus zu Petrus sagt: Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus: Ich doch nicht, niemals, ich würde mit dir überall hingehen. Ja, da sitzen sie in einem warmen Raum am gedeckten Tisch. Da tut ihnen noch keiner was. In guten Situationen, da ist das Maul groß, entschuldigt die Worte. Aber können wir jetzt auf Petrus herabschauen? Ich nicht. Da, wo nichts Schlimmes geschieht, da ist es leicht, einen großen Mund zu haben. Aber wie schnell kippt die Situation? Und Petrus verrät ihn wirklich. Und wisst ihr, was jetzt der seelsorgerliche Aspekt dabei ist? Petrus merkt, was geschieht. Ein Blick von Jesus trifft ihn und er verliert seinen Stolz. Er weint bitterlich über sich selbst. Und wir alle können uns vielleicht noch an die Predigt erinnern, die Volker uns hier gehalten hat, als Jesus das mit ihm aufarbeitet, dort am See, wo er ihn fragt: Liebst du mich? Vor allen anderen. Und Petrus muss antworten und er sagt: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und auf diesen Menschen baut Jesus die Gemeinde. Auf einen Sünder. Jesus baut die Gemeinde auf einen Sünder, der umgekehrt ist. Das ist kein großer Held, kein perfekter Mensch. Der hat bitterlich versagt. Auf diesen Menschen wird die Gemeinde gebaut. Das ist der Erste, der dort uns durch dieses Geschehen etwas zu sagen hat. Es gibt also keinen Punkt, der so schlimm gewesen ist, dass man nicht mehr zurück kann. Er hätte ja auch sagen können: Oh, jetzt ist alles verloren, jetzt habe ich ihn verraten. Es gibt ja auch die andere Variante. Danach kommt der Nächste, der Jesus verraten hat, der Judas. Der Judas hat auch Jesus verraten. Beim Verrat selbst, als er Jesus küsst, sagt dieser zu ihm: Freund. Er bietet ihm nochmal die Hand. Freund. Er hätte noch sagen können: Jesus, verzeih mir. Nein, tut er nicht. Er läuft zu den Priestern zurück, schmeißt ihnen das Geld in den Tempel und sagt dort vor diesen Menschen: Ich habe falsch gehandelt. Aber Jesus bittet er nicht um Verzeihung. Und er geht hin und erhängt sich. Das ist die zweite Variante nach einem Verrat. Zwei Verräter. Einer kehrt um, bittet um Vergebung und der andere tut es nicht. So, dann ist Jesus verhaftet und er steht vor diesen damals mächtigen Männern seiner Zeit, die geistlichen Führer, geistliche Führer. Die kennen die Schrift. Die wissen alles. Die kennen auch Jesaja 53. Die wissen, dass von Jesus alles schon im Alten Testament steht. Was ist ihr Problem? Was ist ihr Problem? Sie glauben der Schrift nicht. Das ist ihr Problem. Und sie haben weltliche Macht. Es geht um Geld. Geld ist mit einer der Punkte, wo die Menschen ganz schnell schwach werden. Geld, Macht und Sex. Das sind diese drei Punkte, an denen schon ganz, ganz viele Menschen zerbrochen sind. Und sie entscheiden sich bewusst, nicht loszulassen von dem, was sie meinen zu haben. Jesus wird vor Pilatus geführt. Pilatus, der römische Stadthauptmann, wir haben es eben sehr eindrücklich gehört, wir würden ihn rein weltlich gar nicht so als den ganz bösen Menschen einstufen. Also er befragt Jesus und er sieht seine weltliche Macht nicht in Gefahr. Das Königreich, von dem der da redet, das hat mit seinem Römertum nichts zu tun. Die Christen wollen die Welt nicht umstürzen, die wollen keine Regierung fällen, die beten für die Obrigkeit. Was hat die Welt nur gegen die Christen? Was ist denn so schlimm daran? Ich habe über Pilatus etwas in einer Zeitschrift gefunden, Mitternachtsruf, ist ein christliches Missionshaus in der Schweiz. Der Begründer dieses Missionshauses, Wim Malgo, der ist schon verstorben, der hat zu Pilatus ein paar Sätze geschrieben, die möchte ich euch mal vorlesen. Nicht ganz lässt sich über Pilatus Haltung Jesus gegenüber schreiben. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Nicht ganz für Jesus. Ach, welch elender Zustand. Solch eine Herzensstellung aber führt zwangsläufig zu Kompromissen, wie bei Pontius Pilatus. Da nahm Pilatus Jesus und geißelte ihn. Wie grausam und abscheulich. Genauso abscheulich ist auch ihr Festhalten an der Welt und Sünde, während sie doch den Sohn Gottes kennen. Sie schlagen ihm damit ins Gesicht. Bei Pilatus werden nun zwei verhängnisvolle Tatsachen offenbar. Seine Unwahrhaftigkeit. Er weiß, welche Entscheidung er treffen muss. Und er trifft sie doch nicht. Gott aber hasst alle Unaufrichtigen. Er lässt es nur den Aufrichtigen gelingen. Sie haben Jesus als ihren Heiland erkannt, aber sie weigern sich, der Welt gegenüber die Konsequenzen zu ziehen. Sie wissen um den, der sie von der Macht der Sünde erlösen will, aber sie lieben die Sünde. Sie bitten in ihrem Gebet, vergib mir meine Sünden, und sie wissen ganz genau, dass sie diese Sünde morgen wieder tun. Sie bitten etwa, nimm diese Sünde von mir, und auf der anderen Seite denken sie, ich habe es doch so gern. Sie strecken ihre Hand nach Jesus aus und mit der anderen halten sie die Welt und die Sünde fest. Kein Wunder, dass als Pilatus wieder mit Jesus reden will, der Schmerzensmann stumm bleibt. Sein Schweigen aber ist die tiefste Antwort. Kein Wunder, dass Gott ihre Gebete nicht beantwortet. So spricht der Herr. Und ob ihr schon viel betet, höre ich euch doch nicht. Pilatus ist ein Mensch, der Jesus persönlich kennengelernt hat. Er hat erkannt, dass keine Schuld an ihm ist. Und er muss sich entscheiden, ob er lieber auf Jesus hört oder auf die Menschen. Und er entscheidet sich, auf die Menschen zu hören. Er ist ihnen zu Willen, er wird zur ausführenden Kraft. Ich habe mal nachgelesen, habe es auch in einem Film mal gesehen, was es bedeutet, jemanden zu geißeln. Ich denke nicht, dass es meine Aufgabe ist, das in blutigen Farben auszumalen, aber es war möglich, Menschen schon dadurch zu töten, dass sie an Blutverlust gestorben sind. Also er erkennt, dass Jesus nichts Böses getan hat und er lässt ihn wissentlich geißeln. Es ist noch eine Steigerungsform zu dem Verrat, den die anderen beiden begangen haben. Oder mindestens ebenbürtig zu Judas. Dann wird er zu Herodes geführt. Herodes ist der weltliche Herrscher dort, er ist der König. Als Hintergrundwissen muss man vielleicht wissen, das ist derselbe Herodes, der Johannes den Täufer hat köpfen lassen, der mit seiner leiblichen Schwester in Unzucht gelebt hat. Dieser Herodes ist ganz wild darauf, Wunder zu sehen. Er ist sensationslüstern. Und Jesus ist ihm nicht zu willen. Er will seine Sensationsgier nicht befriedigen. Und seine wirkliche Herzenseinstellung wird dadurch offenbar, dass er ihn schlagen lässt, ihn verspotten lässt, ihm einen Mantel umlegt, nur weil er ihm nicht gehorcht. Er ist nicht der Jesus, den er dort haben will. Er ist auf einmal nicht mehr der Bestimmer. Er schickt ihn als nutzlos zurück zu Pilatus. Und nun steht er dort wieder vor Pilatus und die geistlichen Führer schreien immer lauter: Kreuzige ihn. Und Pilatus kommt nicht mehr drum herum, er muss nur eine Entscheidung treffen und er trifft sie. Und er gibt lieber einen überführten Mörder frei und lässt den Unschuldigen hinrichten. Es sind ja noch viel mehr Menschen beteiligt an diesem Geschehen. Das Volk wird nebenbei erwähnt. Das Volk. Erinnern wir uns noch an Palmsonntag, als Jesus einzieht nach Jerusalem und sie Palmenwedel in der Hand haben und ihre Kleidung auf den Weg legen und schreien Hosianna dem König Davids. Dieses Volk ist es. Ein wankelmütiges Volk. Es ist ein Volk, das auf die hört, die am lautesten schreien. Wenn wir mal in der Geschichte der Welt zurückblicken, sind es immer die Klugen, die am lautesten schreien. Also den Sozialismus habe ich noch miterlebt und das davor kenne ich aus dem Fernsehen und aus der Geschichte. Die am lautesten schreien, sind nicht immer die Klügsten. Dieses Volk ist ein Mitläufervolk und es macht das, was ihnen gesagt wird und trifft keine eigene Entscheidung. So, und dann ist es tatsächlich soweit. Jesus wird gekreuzigt. Lukas, der Arzt, der auch physiologisch weiß, was dort geschieht, beschreibt es nicht. Weil es nicht darum gehen soll, sich in Grauen zu ergötzen. Es ist eine Tat, die tiefer in ihrer Symbolik ist, als das tatsächliche Geschehen, was dort ist. Ich will das Geschehen damit nicht schmälern. Jesus ist nicht nur Sohn Gottes, er ist auch Mensch. Und er stirbt auch als Mensch. Er stirbt tatsächlich einen ganz fürchterlichen, grausamen Tod. Das wird uns hier aber nicht näher beschrieben. Er hängt dort am Kreuz und wie wir hier vorne, guckt euch mal das an, es ist nicht nur ein Kreuz. Jesus ist unter die Verbrecher gerechnet, sagt das Alte Testament. Rechts und links von ihm hängt jeweils noch einer. Und glaubt mir, nichts steht umsonst in der Bibel. Es hat eine tiefere Symbolik. Jesus mitten unter den Verbrechern, rechts und links, die beiden symbolisieren die beiden Wege, die für die Menschen offen sind. Es gibt zwei Wege. Beide, die dort hängen, sind Verbrecher und beide müssen sterben. Wir Menschen sind alle Sünder und wir alle werden, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, sterben. Wir werden diese Welt höchstwahrscheinlich nicht überleben, wenn vorher kein Wunder geschieht. Was ist der Unterschied zwischen beiden? Ihr kennt es natürlich, ich weiß, dass ihr das kennt. Wir wollen uns nochmal die Situation vor Augen führen. Die Volksmenge, die da drumherum steht, sie schreien, anderen hat er geholfen, jetzt helfe er sich selbst. Sie rufen das Evangelium, er hat anderen geholfen. Der dort hängt neben ihm, der hört, dass er anderen geholfen hat. Und er weiß, dass er sich selber nicht mehr helfen kann. Er ist absolut machtlos. Er hat nichts mehr in der Hand. Nichts. Er kann nichts an seiner Situation ändern. Und beide Menschen, rechts und links, stecken in derselben Situation. Und es wird uns vor Augen geführt, dass man eben auf unterschiedliche Art und Weise darauf reagieren kann. Einer lästert weiter und verliert in dieser Situation der Nichtannahme sein irdisches Leben und auch das ewige Leben. Der andere legt sein Leben kurz vor dem Tod in Jesu Hand und gewinnt das ewige Leben. Jesus verspricht es ihm. Und auch hier wird wieder deutlich, wir müssen uns schon auf Gottes Wort verlassen. Ansonsten haben seine Versprechen für uns keine Gültigkeit. Jesus verspricht es ihm. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann kommt der Moment, wo es dunkel wird. Diese Dunkelheit, wir haben uns heute Morgen schon darüber zu Hause unterhalten, es ist nicht nur einfach eine Sonnenfinsternis, es ist viel mehr. In diesem Moment legt Gott wirklich alle Schuld dieser Welt auf seinen Sohn. Gott ist Licht und da, wo Schuld ist, da ist kein Licht, da wird es dunkel. Und Jesus fleht, warum hast du mich verlassen? Gott kann keine Gemeinschaft mehr mit ihm haben, weil er die Sünde trägt. Gott verlässt ihn wegen der Sünde. Wenn heute Menschen sagen, ach der liebe Gott, der wird es schon machen am Ende der Zeit und wir kommen alle in den Himmel. Nein, das stimmt nicht. Dann wäre das nicht passiert. Dann wäre das nicht passiert. So ernst ist das mit der Sünde. Gott verlässt seinen Sohn. Und er hängt da alleine und stirbt einen menschlichen Tod. Und als diese 3 Stunden vorüber sind, legt Jesus sein Leben willentlich in Gottes Hand. Er lässt sein Leben freiwillig. Er legt es in Gottes Hand. Es gibt da noch ein paar Aspekte, die ich jetzt vergessen habe, das weiß ich. Als er gerade am Kreuz festgenagelt ist, da wollen sie ihm einen Betäubungstrunk geben. Wein gemischt mit Myrrhe oder mit Essig steht verschieden in der Schrift. Ich habe nachgelesen, das sollte wohl seine Leiden vermindern und ihn betäuben. Er nimmt es nicht. Er nimmt es nicht. Er tut es im vollen Bewusstsein seiner geistigen Kräfte, was er dort macht. Im vollen Bewusstsein. Nichts davon soll leichter gemacht werden. Und erinnert ihr euch noch an die Frauen, als er sein Kreuz dort trägt und nachher an Simon übergibt? Erinnert ihr euch an die Frauen, die ihn beweinen, die ihn beklagen, als er durch die Straßen der Stadt geht und was er zu ihnen sagt? Weint über euch. Es wird die Zeit kommen, da werden die selig gepriesen, die keine Kinder haben. Er spricht von der letzten Zeit, von der Endzeit. Und wenn man das schon am grünen Holz getan hat, was wird mit dem dürren geschehen? Das grüne Holz ist das, das Verbindung hat. Wir können das mit dem Weinstock und den Reben bedenken. Er ist gemeint, er ist das grüne Holz, er ist der Lebendige. Und die, die keine Verbindung haben, was wird mit denen geschehen? Und was ich vielleicht noch erwähnen kann, der Schächer, der Jesus bittet, er tut das einzigst Kluge. Haben wir schon mal darüber nachgedacht, was er nicht tut? Er bittet nicht den hohen Priester und die Schriftgelehrten, dass sie ihm helfen. Die bittet er nicht. Die Mutter Gottes steht mit am Kreuz, Maria. Auch die bittet er nicht. Wie viel wird auf der Welt heute zur Mutter Gottes gebetet? Den heiligen Johannes, heilig gesprochen, auch den bittet er nicht. Wisst ihr warum? Die können ihm nicht helfen. Die können ihm nicht helfen. Ich habe im Krankenhaus neben einem Herrn gelegen, sein 72, sein Vater war Pastor in Sternberg, der weiß alles. Er hat mir im Laufe der Tage dort ohne Aufforderung seine Lebensgeschichte erzählt. Da war auch nicht alles gut dabei. Und er fragte mich dann, all diese Dinge, die ich jetzt getan habe, was soll ich dann jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Und er erwartete von mir, dass ich ihm Absolution erteile, dass ich ihm sage, das war alles nicht so schlimm, du bist doch ein ganz guter Mensch. Nein, das konnte ich nicht. Das kann ich doch gar nicht. Ich kann keine Sünden vergeben. Jesus kann Sünden vergeben. Und das habe ich ihm gesagt. Was daraus geworden ist, weiß ich noch nicht. Er ruft jetzt jeden Tag an. Ich weiß noch nicht, was daraus werden wird. Seine Frau ist Doktorin und die besuchte ihn eines Abends, eine sehr gebildete Frau, sehr musikalisch, und sie sagte, ja, Kirche ist alles schön, ich gehe da gerne hin, da passiert viel Kulturelles, aber mit Karfreitag kann ich nichts anfangen. Karfreitag ist so ein schreckliches, grausames Geschehen, damit kann ich nichts anfangen. Wisst ihr, dass dieser Tag, dieser Karfreitag, der Tag ist, an dem wir entscheiden müssen, wo wir stehen wollen, was wir mit unseren Sünden machen? Was kann man denn mit Sünden alles machen? Man kann sagen, es ist gar keine Sünde. Ne? Also sie wird umdeklariert. Ist ja heute modern, umdeklarieren. Es ist keine Sünde. Wer bestimmt es? Nicht wir. Wir können sie bunt einpacken. Wir können sie verschweigen. Ändert das irgendetwas? Nein, es ändert nichts. Oder wir können, so wie der Schächer dort, ihr müsst euch vorstellen, die wurden nackt gekreuzigt, nackt. Die hingen in aller Öffentlichkeit, im hellen Sonnenlicht, vor allen Menschen hingen die dort nackt am Kreuz. Und alle konnten hingucken. Auch wir werden einmal vollkommen schutzlos vor Gott stehen. Wir können nichts, nichts verbergen. Er weiß sowieso alles. Wir können nichts verbergen. Und das, was wir uns nicht vergeben lassen, das tragen wir dann auch mit. An diesem Kreuz entscheidet sich, wer wir sein wollen. Ob dieser Jesus ein bisschen Garnitur in meinem Leben ist am Sonntag, ob er meine moralischen Grundwerte ein wenig beeinflusst, ob er mich ein bisschen netter macht, ob er mich ein was auch immer mag, oder ob er mein Herr ist. Ich will es nicht noch weiter ausmalen oder in die Länge ziehen, ihr wisst alle genau, was ich damit sagen will. Wir haben am Mittwoch in der Losung und Lehrtext etwas gelesen, was ich finde, das zum Abschluss wunderbar passt dazu. Das lese ich uns nochmal vor. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Dort ist etwas geschehen. Da ist etwas geschehen im hellen Sonnenlicht. Und das steht in dieser Welt und das ruft jeden Einzelnen von uns. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Wir haben uns die verschiedenen Menschen betrachtet. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Am Ende werden wir alleine vor diesem Gott stehen. Dieser Gott, der die Sünde so ernst nimmt, dass er seinen Sohn dafür sterben lässt. Wir werden vor ihm stehen und wir erinnern uns sehr gut auch an das, was wir hier im Gottesdienst auch schon gehört haben, an diese Gerichtsverhandlung. Wohl dem, der diesen Anwalt hat. Wohl dem. Ganz zum Schluss möchte ich noch den Josef erwähnen. Der Josef, dieser Ratsherr, der Jesus in sein Grab legt, dieses neue Grab. Steht im weiteren Verlauf, wenn ihr das nachlesen möchtet, kurz vor der Auferstehung. Dieser Josef ist auch ein Ratsherr, der auch zu dem jüdischen Rat gehörte, ein genauso gebildeter Mann. Was unterscheidet ihn von den anderen? Steht drin im Text. Er wartete auf das Reich Gottes. Das ist die Unterscheidung zu den anderen. Er wartet auf Gottes Reich. Die anderen leben in ihrer weltlichen Macht und er wartet auf Gottes Reich. Worauf warten wir? Wir wollen gleich das Abendmahl zusammen feiern. Abendmahl ist das, was Jesus selber eingesetzt hat. Wenn es Dinge gibt, die zwischen dir und deinem Gott stehen, bring sie ihm, sag es ihm. Wir Menschen können keine Sünden verzeihen. Es ist gut, wenn wir einander unsere Sünden bekennen, die wir aneinander getan haben. Aber wirklich vergeben, die Schuld vor Gott, kann nur Jesus. Nur Jesus. Erinnert euch mal an den verlorenen Sohn, der zurückkehrt zu seinem Vater. Was sagt er? Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Eine menschliche Sünde ist auch eine Sünde gegen Gott. Es reicht nicht, nur zu den Menschen zu gehen. Es muss vor Gott in Ordnung gebracht werden. Amen.